Also Behauptungen, die nicht mehr anzubieten haben als lange Zeiträume, die liefern keinen Mechanismus für die Herkunft genetischer Programmierung. Ihr Argument ist lediglich, es sei eben geschehen. Und als solches ist es nichts anderes als blinder Glaube. Und dem ist aus wissenschaftlicher Sicht nichts hinzuzufügen. Es geht nicht einfach zu behaupten, naja, wir haben ja genug Zeit, deswegen wird es auch passieren. Nein, wir brauchen auch einen klaren Mechanismus, der ausreicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Glauben Denken. Heute der dritte Teil von Sind wir allein im Universum? Nachdem wir uns befasst haben mit UFOs und Aliens und dann mit der Existenz von Leben auf anderen Planeten und gesehen haben, dass das gar nicht so einfach ist und vor allem die Transportprobleme massiv sind, wollen wir uns heute mit der Frage beschäftigen, wie plausibel und wahrscheinlich ist es eigentlich, dass es Leben auf unserem eigenen Planeten gibt, auf der Erde. Denn soweit wir wissen, nach aktuellem Stand der Forschung, ist die Erde tatsächlich der einzige Planet mit gesicherten Indizien dafür, dass es hier Leben gibt. Und der beste Beweis sind wir natürlich selbst. Wie ist das eigentlich mit dem Leben? Wir stellen uns mal eine lange Zeitskala vor, von der Entstehung der Erde, die auf ungefähr 4,5 Milliarden Jahre datiert wird. Danach passierten einige unwirtliche Ereignisse. So richtig gut wurde es mit der Erde dann erst so vor etwa 3,8, 3,9 Milliarden Jahre. Und das Spannende ist, wenn wir uns die frühesten Fossilien anschauen, vor 3,8 Milliarden Jahren entdecken wir auch schon die ersten Spuren in den Sedimenten, die auf die Existenz von Leben rückschließen lassen. Das Besondere daran ist, dass direkt vorher etwa 100 Millionen Jahre lang, also 0,1 Milliarden Jahre von 3,9 bis 3,8 Milliarden Jahren, das sogenannte Late Heavy Bombardment stattgefunden hat. Die Einschläge davon sehen wir immer noch auf dem Mond, auch auf anderen Planeten mit fester Oberfläche, zum Beispiel dem Mars. Das war ein riesiger Meteoritenhagel, der dazu geführt hat, dass teilweise die Oberfläche der Erde wieder aufgeschmolzen ist und wenn es vorher schon mal Leben gegeben haben sollte, es mit Sicherheit nicht mehr existent war. Das heißt, wir können davon ausgehen, sobald die Erdoberfläche fest war und dieses Bombardment aufgehört hat, hat es offenbar einzelliges Leben auf die Erde gegeben. Und das ist durchaus erstmal ein überraschendes Faktum. Denn wenn man sich anschaut, welche Modelle wir heutzutage dafür entwickelt haben, wie Leben entstanden sein könnte auf der Erde, dann dauert das mehrere Millionen Jahre, hunderte von Millionen von Jahren, bis rein wahrscheinlichkeitstechnisch irgendwo mal vielleicht eine Zelle auftauchen könnte. Und selbst diese Zahlen sind meistens noch optimistisch. Darauf werden wir ein bisschen später in dem Vortrag eingehen. Und so richtig komplexes Leben taucht interessanterweise erst relativ spät auf, also nicht vor 3,8 Milliarden Jahren. Da war erstmal eine ganz lange Zeitspanne, da hat sich nicht viel getan. Einzelliges Leben, die unter anderem auch dafür gesorgt haben, dass es Sauerstoff gibt. Und erst vor etwa 550 Millionen Jahren, also 0,5 Milliarden Jahren, da haben wir dann die ersten Spuren von mehrzelligem Leben, von komplexem Leben. Auf einmal tauchen wie aus dem Nichts heraus innerhalb einer kurzen geologischen Zeitspanne die Baupläne sämtlicher heutiger Phylen auf, der sogenannten Stämme von Lebewesen. Also das sind immer Gruppen von Lebewesen, die den gleichen Bauplan aufweisen. Da gehören zum Beispiel auch die Wirbeltiere dann dazu. Die sind ein so ein Bauplan zum Beispiel. Die allerdings erst später auftauchen, nicht schon vor 550 Millionen Jahren, nur um dieses Missverständnis zu vermeiden. Im März 2017 wurde in Nature erst veröffentlicht, dass man in Kanada, in Quebec, einen sogenannten Hämatit entdeckt hat und der ganz klare Spuren von Bakterienstoffwechsel aufwies. Das heißt, hier ist ziemlich klar, dass hier Leben vorhanden war in diesen Schichten, die auf etwa 3,77 Milliarden Jahre datiert werden. Und der Forscher, der Mr. Dodd, der daran gearbeitet hat, der sagt, deswegen erwarten wir, dass wir auch auf dem Mars ähnliche Spuren von Leben vor etwa 4 Milliarden Jahren finden sollten. Und wenn nicht, dann müsste die Erde schon ein echt besonderes Ausnahmephänomen sein. Nun, das feuert natürlich die Erforschung des Marses an. Aber die Frage ist diese Argumentation logisch? Die setzt natürlich voraus, dass tatsächlich Leben rein naturalistisch auf einem Planeten wie der Erde innerhalb kürzester Zeit entstehen kann. Und dann ist es zu erwarten, dass es vielleicht auch auf dem Mars der Fall sein sollte. Aber die Frage ist, sind nicht die Bedingungen auf der Erde viel zu speziell und reicht es überhaupt rein natürlich an der organischen Materie herumzudoktern, um überhaupt Leben zu erzeugen? Genau damit wollen wir uns beschäftigen. Denn stellen wir uns Leben einfach mal wie so ein Lego-Schloss vor. Was muss alles entstehen, damit so ein Lego-Schloss gebaut werden kann? Naja, erstmal brauche ich den Grundstoff, nämlich das Plastik, aus dem ich die Lego-Steine bilden kann. Aus diesem Grundstoff, da muss ich dann die Lego-Steine bauen, also einfache Bausteine, die ich dann zusammensetzen kann. Diese einfachen Bausteine muss ich wiederum zu längeren Ketten zusammenbauen, damit ich dann die Wände und die Fenster und die Türen und so weiter zusammensetzen kann. Und am Schluss muss ich noch alle diese Einzelbestandteile, diese Module sozusagen zusammensetzen zum ganzen Schloss. Und genauso ist es auch mit dem Leben, nur noch viel komplizierter. Denn da habe ich nicht nur eine Art von Lego-Bausteinen, sondern ich habe ganz viele. Also ich brauche die richtigen Elemente, unter anderem Kohlenstoff, Sauerstoff, Phosphat und so weiter, Phosphor, und in den richtigen Verbindungen, damit ich daran damit arbeiten kann. Denn Leben besteht aus Eiweiß, Aminosäuren, 20 Aminosäuren, die brauchen wir alle, damit Bakterien funktionieren können. Wir brauchen sogenannte heterozyklische Basen, das ist so der Bestandteil der DNA, ohne die Leben nicht denkbar ist. Wir brauchen Zuckermoleküle und wir brauchen Fettsäuren. All das sind Bestandteile einer ersten einfachen Zelle. Wenn irgendwas davon fehlt, dann wird es auch keine erste Zelle geben, die autark Metabolismus betreiben kann, also Stoff wechseln kann. Und das Ganze muss entstehen aus dem, was wir auf Planeten typischerweise so vorfinden. Also das sind typischerweise Gase und so ein paar Festkörperverbindungen. Also das ist dann Ammoniak, Methan, Sauerstoff, Wasserstoff und Wasser, H2O und CO2, Kohlenstoffdioxid und so vorhanden. Diese einfachen Moleküle müssen dazu überführt werden, dass sie dann eben eine einfache Aminosäure zumindest mal ausbilden, ein Zuckermolekül und so weiter, die im Vergleich dann schon deutlich komplexer sind und aus mehreren solchen in der richtigen Weise aus mehreren solchen Vorläufermolekülen zusammengesetzt werden müssen. Das wäre praktisch der Schritt vom Plastik, von der Plastikrohmasse hin zu so einem einfachen Lego-Baustein. Und dann wiederum, wenn dann Aminosäuren da sind, müssen diese wiederum zusammengesetzt werden zu komplexeren Ketten von Aminosäuren, damit die dann wiederum Module bilden, die dann zusammen schließlich zur Zelle zusammengesetzt werden können, also zum fertigen Lego-Schloss sozusagen. Diesen ersten Schritt, den kann man tatsächlich nachvollziehen. Bekannt sind aus den 50er Jahren die sogenannten Miller-Experimente mit der hypothetischen Uratmosphäre. Man steckt nur einfache Dinge rein, also Methan, Ammoniak, Wasser, Wasserstoff und ein bisschen Energie, elektrische Gasentladung. Und tatsächlich hat schon Miller etwa 13 sogenannte biogene Aminosäuren, also Aminosäuren, die für die Entstehung von Leben wichtig sind, erzeugt. Und inzwischen konnte man im Labor unter gesteuerten Versuchsbedingungen tatsächlich auch die anderen herstellen. Das heißt, dieser erste Schritt scheint ganz gut machbar zu sein. Das Problem ist nun, Leben ist dabei noch nicht entstanden, auch wenn man das Ding länger laufen ließ. Man hat es teilweise über Wochen, über Monate laufen lassen. Aber das Problem war eher, irgendwann musste man die Brühe wegkippen, weil statt dass Leben entstanden ist, haben sich diese Teile wieder zersetzt und es sind eher Abfallprodukte entstanden, als dass es sich höher entwickelt hätte. Nun war Dan Brown in seinem Roman Origin so schlau zu sagen, naja, das Problem bei dem Miller-Experiment ist und bleibt einfach, dass es nicht lang genug gelaufen ist. Es hätte Millionen von Jahren laufen müssen, dann kommt schon irgendwann Leben raus. Das ist zumindest die These, die in dem Roman vertreten wird. Wie gesagt, da spricht einiges dagegen, denn zum einen merkt man auch, das Miller-Experiment an sich spiegelt gar nicht die wirklichen Bedingungen auf der ursprünglichen Erde wider, denn dort gab es keine reduzierende Atmosphäre, sondern eine sauerstoffdominierte Atmosphäre, zumindest eine, in der sehr viel Sauerstoff vorhanden war, der sehr reaktiv sein kann. Zweitens finden wir in den Sedimenten unserer Erde gar keinen Hinweis auf eine Ursuppe. Das heißt, die Frage, ob es so eine Millersche Ursuppe überhaupt gegeben hat, ist immer noch rein spekulativ. Es ist zwar rein chemisch gesehen der wahrscheinlichste Kandidat dafür, wie Leben überhaupt entstehen könnte, aber paläontologisch, geologisch gesehen fehlt uns dazu bis jetzt jeder Hinweis. Wir haben noch nichts ausgebuddelt, obwohl man jede Menge Sedimente erwarten müsste für so einen riesigen Ursuppenozean. Die Konzentrationen, die beim Miller-Urey-Experiment herausgekommen sind, sind typischerweise viel zu klein, als dass es zu Kettenreaktionen kommen würde und damit zur Ausbildung von vielen Aminosäuren, die sich dann zu Ketten bilden können. Stattdessen finden jede Menge Kreuz- und Rückreaktionen statt. Wie gesagt, die Produkte bauen sich wieder ab und bauen nicht das, was man eigentlich braucht, sondern überwiegend eben Produkte, die nicht hilfreich sind. Und was ganz Spannendes, im Leben entdecken wir, dass die Moleküle, die verwendet werden, sowohl bei den Aminosäuren als auch bei den DNAs, eine Händigkeit besitzen, also entweder rechtshändig oder linkshändig sind, und zwar unterschiedlich bei Aminosäuren und bei den DNA-Molekülen. Und diese Händigkeit, die kommt bei den Miller-Urey-Experimenten nie raus. Das heißt, die große Frage, die sich da stellt, ist, welcher Mechanismus sorgt dafür, dass im Leben am Ende nur eine Händigkeit wirklich verwirklicht wird? Und das Problem ist, sobald man zum Beispiel bei den Aminosäuren beide Händigkeiten, die mit gleicher Wahrscheinlichkeit produziert werden, in den Experimenten verwendet, dann schütteln die sich die Hand und sind abgeschlossen. Das heißt, die Kettenreaktion kommt zum Ende. Es gibt keine langen Ketten. Und so ein Protein besteht eben aus mehreren Hunderten bis Tausenden von Aminosäuren. Und nicht nur aus 5 bis 10 oder so ähnlich, wie es zu erwarten wäre, wenn es beide Händigkeiten in der Produktion gibt. Das heißt, auch das ist noch ein ganz großes, schwieriges Thema in der Frage, wie Leben auf der Erde entstanden sein soll. Welcher Mechanismus sorgt dafür, dass aus der Händigkeit ausgewählt wird? Und das wirkt schon fast so, als ob da jemand sortiert hat. Denn ein natürlicher Mechanismus kommt dafür wahrscheinlich nicht in Frage. Es gibt ein paar optische Kandidaten, aber die sind energetisch wahrscheinlich viel zu schwach, als hier wirklich eine effektive Aussonderung der anderen Händigkeit zu bewirken. Es fehlt letztendlich eine abiotische Informationsquelle, jemand, der das Ganze steuert. Da gibt es ein ganz spannendes Paper aus Cell Biology International, das ich einfach mal repräsentativ dafür ansprechen möchte, von Travers und Abel. Das heißt, Zufall und Notwendigkeit erklären den Ursprung des Lebens nicht. Hier wird deutlich, ja, wir haben schon einiges geschafft, was wir produzieren können auf dem Weg, um Leben zu bauen und wie es vielleicht entstanden sein könnte auf der Urerde. Aber was wir merken ist, wenn wir weiterkommen wollen, dann brauchen wir letztendlich eine führende Hand. Wir brauchen ein steuerndes Prinzip, ein integratives Management, wie es dann auch genannt wird. Ich zitiere mal mit einer deutschen Übersetzung. Sogar der früheste Protometabolismus, also das ist eine wissenschaftliche Bezeichnung für die erste Zelle, sogar die früheste erste Zelle hätte ein integratives Management gebraucht oder die Vorläuferzelle. Also sprich irgendetwas, was steuert, was damit Informationen weitergibt und durch Informationen auch selbst geleitet ist. Und jetzt kommt ein Knallersatz in dem Paper. Behauptungen, die nicht mehr anzubieten haben als lange Zeiträume, das ist ja oft das, was man dann im Schulbuch liest, über lange Zeiträume hinweg wird sich dann das und das irgendwann rausbilden und wir landen beim Einzeller. Aber Behauptungen, die nicht mehr anzubieten haben als diese langen Zeiträume, wir brauchen nämlich auch einen Mechanismus und nicht nur den langen Zeitraum. Bestes Beispiel das Kinderzimmer. Ja? Wenn man das über einen langen Zeitraum so lässt, wie es ist, dann wird sich da vielleicht auch Leben entwickeln, aber Leben, das schon da war und das sich eigentlich dort gar nicht ausbreiten soll. Also Unordnung breitet sich dort aus, alles verstaubt. Wir müssen Energie reinstecken, gezielte Energie, damit es sauber und ordentlich bleibt. Und genauso ist es auch beim Leben. Also Behauptungen, die nicht mehr anzubieten haben als lange Zeiträume, die liefern keinen Mechanismus für die Herkunft genetischer Programmierung. Ihr Argument ist lediglich, es sei eben geschehen. Und als solches ist es nichts anderes als blinder Glaube. Und dem ist aus wissenschaftlicher Sicht nichts hinzuzufügen. Es geht nicht einfach zu behaupten, naja, wir haben ja genug Zeit, deswegen wird es auch passieren. Nein, wir brauchen auch einen klaren Mechanismus, der ausreicht. Und jetzt ist die spannende Frage, wenn wir uns die Moleküle des Lebens anschauen, also Proteine, Lipide, Zucker und die DNA-Basen, dann stellen wir fest, dass diese Moleküle offenbar zumindest in ihrer Komplexheit und Funktionalität nur an einer Stelle im Universum auftauchen, und zwar nur bei uns. Wir haben zwar schon entdeckt, dass es in anderen Stirnen spektroskopischen Linien von einzelnen Aminosäuren gibt. Glycin zum Beispiel ist eine relativ einfache Aminosäure, die schnell auch mal im Urey-Miller-Experiment zum Beispiel entstehen kann. Sowas findet man auch in den Spektren. Also einzelne Aminosäuren ja, aber diese funktionalen, man kann fast sagen, kleinen Maschinen, die notwendig sind, damit unsere Zelle den pH-Wert aufrechterhalten kann, damit der Abfall rausproduziert wird und die Energie produziert wird. Diese Maschinen, die gibt es nur auf der Erde und die gibt es auch auf der Erde nicht beliebig, sondern die gibt es nur in den Lebewesen. Und die Frage ist, wo kommen diese Proteine, diese komplexen, aufgebauten Maschinen, die aus mehreren Tausenden von Aminosäuren bestehen, in der richtigen Zusammensetzung, wo kommen die her? Und die überraschende Entdeckung war in den 50er Jahren, dass diese Maschinen kodiert sind. Dass es die also deswegen gibt, weil es einen Bauplan gibt, in der DNA abgespeichert, der auslesbar ist für eine bestimmte andere Maschine oder ein Zusammenspiel von Proteinen, die selbst kodiert sind in dieser DNA und die diese Information auslesen können und deshalb dann diese Proteine, also diese Maschinen, die lebensnotwendig sind, bauen können. Und das war doch eine unglaubliche Entdeckung. Denn es ist kein natürlicher Syntheseweg, irgendwo in einer Ursuppe, der dazu führt, dass diese Proteine existieren, sondern diese Proteine werden gezielt hergestellt, fast wie in einer Fabrik. Und wenn man sich die DNA mal anschaut, also den Bauplan, dann stellt man tatsächlich frappierende Ähnlichkeiten zur typischen Informationstheorie fest. Man stellt fest, es gibt eine Anzahl von Buchstaben, typischerweise 4 Stück bei DNA und bei RNA jeweils. Also das sind diese 4 DNA-Basen oder auch RNA-Basen. Kleine Unterschiede, ist jetzt belanglos. Und die können jeweils zu dritt eine Aminosäure kodieren. Und die Reihenfolge der Basen in der DNA, die ist rein physikalisch-chemisch gesehen irrelevant. Die macht keinen Unterschied im physikalischen Potenzial oder in der chemischen Bindungskraft. Das heißt, die Reihenfolge ist eigentlich beliebig. Aber die Reihenfolge ist insofern nicht beliebig, weil eben das richtige Protein gebaut werden muss. Das heißt, in der DNA haben wir tatsächlich semantische Informationen, also Informationen, die Prozessinformationen speichert für den Aufbau der richtigen Struktur eines Proteins. Und die Frage ist tatsächlich, wo kommt das am Ende her? Woher kommt diese Information? Kann die sich einfach so aus Zufall und Notwendigkeit heraus entwickeln? Noch dazu in einer Phase, in der es noch keine Informationen gibt. Die Evolutionstheorie basiert ja immer darauf, dass dieses System schon funktioniert, dass also Informationen aus der Vorgängergeneration schon weitergegeben werden kann an die nächste Generation. Wenn wir mal das menschliche Genom anschauen, dann entdecken wir, das menschliche Genom hat etwa 3 Milliarden Buchstaben von algorithmisch kodierter Information. Ein gewisser Teil davon, der kleinere Teil, kodiert die Proteine und ein viel größerer Teil davon kodiert RNA-Sequenzen, kodiert Promotoren und Inhibitoren, also die ganze Prozessinformation, die dafür nötig ist, dass an bestimmten Teilen der Entwicklung eines menschlichen Wesens bestimmte Prozesse in Gang gesetzt werden und auch nur an bestimmten Orten und nicht überall. Also ein hochkomplexes Entwicklungsphänomen, das wir hier vorliegen haben. Diese Information befindet sich auf einem materiellen Träger. Aber das Grundproblem ist immer, woher kommt Information? Mal ein Gedankenexperiment. Wir würden mit einem Raumschiff auf einen anderen Planeten fliegen. Und dort entdecken wir jetzt eine Maschine, die Information verarbeitet und immer wieder neue kleine Maschinen herstellt. Was würden wir folgern, wenn wir so eine Maschine auf einem anderen Planeten finden würden? Nun, ich glaube, wir würden sofort sagen, Vorsicht, auf diesem Planeten könnte es intelligentes Lebewesen geben, denn diese Maschine, die ist schon ziemlich intelligent aufgebaut und vor allem, sie arbeitet auf informationstheoretischer Basis. Sie hat offenbar grammatische Strukturen, die dafür sorgen, dass Prozesse in richtiger Weise ausgeführt werden. Und wenn wir sowas entdecken, dann schließen wir ganz natürlich immer auf einen intelligenten Urheber, auf einen intelligenten Sender und Produzenten dieser Information. Das ist die eine Seite, wie wir uns dem Problem der Entstehung des Lebens widmen können. Wir können versuchen, wie kommen wir von unten, also von den einfachen Materialien, zu den komplexen. Und die große Frage dabei ist, wo kommen die Informationen her? Das ist tatsächlich die richtig große Frage. Wir können aber auch von der anderen Seite kommen, denn wir leben ja auf einem Planeten, der bereits Leben besitzt. Wir haben einen Planeten, die Erde. Da gibt es zum Beispiel Bakterien. Und wir können bei diesen Bakterien untersuchen, wie viele Gene haben die, damit die existieren können. Und dann können wir versuchen, wenn wir einzelne Gene dieser Bakterien ausschalten, sind die dann weiterhin lebensfähig. Sogenannte Knockout-Experimente. Das wurde gemacht und man konnte bis zu etwa 200 Gene runterkommen. Also man kann Bakterien reduzieren auf die einfachste mögliche Lebensform bei etwa 200 Genen. Viel tiefer kommt man dann aber nicht mehr. 200 Gene sind offenbar notwendig. Ein Gen ist jetzt aber nicht einfach nur eine Informationseinheit, sondern ein Gen wiederum besteht natürlich schon aus Hunderten von Aminosäuren, also mehreren Hunderten von DNA-Bestandteilen, die passen müssen, die diese Informationen beinhalten müssen. Und dann kommt noch dazu, ein solches Bakterium, also ein Minimalbakterium, das kann nur dann existieren, wenn die Nährstoffe schon in der Umgebung vorhanden sind. Möchte man eine erste Zelle konstruieren, die aus einfachsten anorganischen Verbindungen überleben kann, also eine sogenannte autotrophe Zelle, die sich selbst versorgen kann und nicht parasitisch leben muss, wie dieses 200 Einheiten Bakterium, dann brauchen wir schon 1500 Gene. Dann ist deutlich mehr nötig. Und nun ist die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für die zufällige Entstehung eines solchen Genapparates aus der Ursuppe? Da gibt es ein ganz bekanntes Buch dazu von H.P. Yockey, Information Theory and Molecular Biology aus den 90er Jahren. Und da wird ganz klar gezeigt, Eine rein zufällige Entstehung von solchen Genen ist nahezu ausgeschlossen. Es ist viel zu unwahrscheinlich, dass überhaupt schon ein Gen entsteht, geschweige denn, dass 200 oder 250 Gene entstehen. Wir kommen da in Bereiche von 1 zu 10 hoch 10.000 und so weiter, wenn man das alles ausrechnen würde. Und selbst wenn man also pro Sekunde jeweils eine neue Sequenz ausprobieren würde, also sprich eine Aminosäure austauschen würde gegen die nächste und so weiter, dann würden wir auf Zeitdauern kommen von so einer Ursuppe, solange die eben existieren müsste, die Lebensdauer des Universums weit übersteigen würde. Das heißt, eins ist allen Wissenschaftlern klar, zwei Dinge. Erstens, es gibt Leben und es gibt Bakterien, einfachstes Lebewesen, aber auch komplexe Lebewesen. Und zweitens, der Zufall kann es definitiv nicht gewesen sein. Es muss in irgendeiner Weise ein leitendes Prinzip gegeben haben. Wir können also zusammenfassen, wie wahrscheinlich ist Leben. Wir verstehen zwar nötige Mechanismen, die wichtig sind, damit erstes Leben entstehen kann, unter anderem Stoffwechsel, Metabolismus und Informationsweitergabe, also RNA, DNA, Replikation, Information, die erhalten bleibt und auch angepasst werden kann. Aber wir stellen fest in den Experimenten, die wir machen, dass diese notwendigen Bedingungen und Mechanismen nur entstehen, wenn intelligente Einwirkung stattfindet. Sie geschehen eben nicht ohne intelligente Einwirkung unter natürlichen Gegebenheiten von selbst. Das ist momentan der Stand der wissenschaftlichen Forschung. Die Frage ist dann eben, gibt es so eine Intelligenz, die eingegriffen hat? Spannend finde ich zum Beispiel den Nobelpreisträger für Physiologie, Werner Arber, der sich auch mit der Frage beschäftigt hat und der geschrieben hat, wahrscheinlich benötigen die einfachsten Zellen zumindest mehrere hundert verschiedene spezifische biologische Makromoleküle. Gemeint sind eben genauso Proteine, die Eiweißstoffe oder eben Lipide, Fette und Zucker und DNA-Moleküle. Biologische Makromoleküle, die lebenswichtig sind. Wahrscheinlich benötigt die einfachste Zelle schon mehrere hundert von denen. Also das sind so diese minimal 200 verschiedenen Gene, die er da meint. Wie solche bereits recht komplexen Strukturen zusammenkommen können, bleibt für mich ein Geheimnis. Genau deswegen, weil eben scheinbar Informationsinput nötig ist. Und wo kommen die her auf einem Planeten, auf dem es nichts gibt als physikalische Kräfte und chemische Verbindungen? Und er sagt, die Möglichkeit der Existenz eines Schöpfers, Gottes, ist für mich eine befriedigende Lösung des Problems. Und zwar nicht einfach als Lückenbüßer Gott, sondern Motto, wir verstehen es nicht, also muss es Gott gewesen sein, sondern gerade auch aufgrund des Indizes, dass bestimmte Randbedingungen vorhanden sein müssen, die sehr fein abgestimmt sein müssen. Und zum anderen, weil Informationsinput da ist. Und rein wissenschaftlich, wo Information ist, gehen wir auch davon aus, dass es einen Sender von Informationen gibt. Also ein rational denkendes Wesen. Das heißt, wir haben positive Argumente dafür, dass an dieser Stelle eventuell jemand eingegriffen hat, der intelligent ist. Wenn man nicht an Gott glauben will, dann kann man es machen wie Francis Crick, der zum Beispiel mal ein Paper veröffentlicht hat, dass eventuell Außerirdische auf der Erde gelandet sind und das Leben sozusagen auf die Erde gepflanzt haben. Wer allerdings die letzte Folge des Podcasts gehört hat, der weiß, dass es sehr, sehr lange dauert, bis Außerirdische überhaupt auf unserem Planeten landen könnten, nämlich mehrere tausend Jahre vom nächsten Sternensystem bis hin zu Millionen von Jahren von weiter entfernten. Von daher, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass irgendwo Außerirdische mal gekommen sind und bewusst Leben auf der Erde gepflanzt haben. Naja, wir wissen auch nicht, ob Francis Crick es wirklich ernst gemeint hat. Ein führender Nanochemiker, James Tour von der Rice University in Texas, hat einen ganz spannenden YouTube-Kanal, den ich an der Stelle einfach empfehlen möchte. Und zwar hat er da einen Podcast zum Thema Scientists are clueless on the origin of life. Also sprich, die Naturwissenschaftler haben momentan keine Ahnung, wo das Leben wirklich herkommt. Ja, auf der Erde war es wahrscheinlich nicht der Fall, weil die Zeit zu kurz war, damit diese ganze Prozedur überhaupt stattgefunden haben kann. Aber wo kommt es dann her? Und man hat zusätzlich noch das Transportproblem und man hat das grundlegende philosophische Problem der Informationsentstehung. Wo kommt Information aus der Physik her? Das ist eine ganz andere Ebene, epistemologisch gesehen. Und er sagt auch, dass Organismen zwar sich um das Leben kümmern und Leben produzieren, Leben kommt aus Leben, aber die Chemie, die kümmert sich überhaupt nicht um das Leben. Der Chemie ist das völlig egal, was entsteht aus den Reaktionen. Das heißt, es ist keineswegs so, dass man sagen kann, naja, auf der Urerde musste Leben entstehen, weil die Chemie genauso war, dass sie die Entstehung von Leben erzwungen hat. Das kann man definitiv so nicht sagen. Wer weiteren Einblick bekommen möchte in diese Thematik, dem empfehle ich James Tour und seinen Podcast. Also, was jetzt? Unsere eigene Existenz scheint relativ unwahrscheinlich zu sein, wenn wir von rein natürlichen, naturalistischen Bedingungen ausgehen. So schaut es momentan einfach aufgrund der Indizien aus. Das heißt, wenn wir nochmal zur Drake-Gleichung zurückgehen, die in der zweiten Folge des Podcasts sehr wichtig war, dann ist gerade dieser entscheidende Faktor, der Anteil der Planeten mit Leben, eben gerade nicht einfach durch Statistik festgelegt, also einer von 9 Planeten im Sonnensystem besitzt Leben, sondern dieser Faktor ist sehr stark von Mechanismen abhängig, die wir noch nicht kennen, wenn es naturalistische Mechanismen sind, oder eben von jemandem, der uns gewollt hat. Die Frage ist also, warum gibt es uns trotzdem? Denn das kann ja keiner leugnen. Und da kommen wir jetzt zu einer ganz spannenden Beobachtung, nämlich, dass wir, je mehr wir das Universum erforschen, desto mehr entdecken wir, dass unsere Existenz immer unwahrscheinlicher wird, dass unsere Existenz im Universum ja um Haaresbreite schiefgegangen wäre. Wir stellen nämlich fest, das Universum hat genau die Eigenschaften, die es haben muss, damit intelligentes Leben existieren kann. Das betrifft nicht nur unseren Planeten Erde, sondern auch das Universum als Ganzes. Wenn wir mit den Gleichungen, die uns die Physik zur Verfügung stellt, Einsteins Relativitätstheorie, quantenmechanische Überlegungen und so weiter zusammennehmen, dann stellen wir fest, es gibt eine Kraft, die das Universum auseinandertreibt, die sogenannte Vakuumenergiedichte, manchmal auch dunkle Energie bezeichnet wird, und die steht im Widerstreit zur Gravitationskraft, die das Universum letztendlich wieder zusammenzieht, wie so ein Gummiband. Je weiter man es ausdehnt, desto stärker drückt es wieder zurück. Aber die Vakuumenergiedichte, die das Ganze auseinanderdrückt, ist stärker und so dehnt sich unser Universum sogar beschleunigt aus. Nun kann man durchrechnen, verschiedene Werte annehmen. Es gibt nichts, was wir irgendwo kennen würden, was die Stärke der Gravitationskraft festlegt oder die Stärke der Vakuumenergiedichte festlegt. Das heißt, wir können einfach mal spielen als Physiker. Ne? Nehmen wir einen Computer oder Bleistift und Papier und rechnen einfach mal durch. Und was man festgestellt hat, ist, dass diese beiden Kräfte, die Gravitationskraft auf der einen Seite, die alles zusammenhält und Materie kondensieren lässt, und auf der anderen Seite die Vakuumenergiedichte, auf 1 zu 10 hoch 60 aufeinander abgestimmt sein müssen. Das heißt, wenn ich eine der beiden Kräfte um 0, und dann kommen 59 Nuller und dann eine 1, um diesen Anteil verändere gegenüber der anderen Kraft, lande ich in einem Universum, in dem es kein Leben mehr gibt, wie wir es kennen. Also sprich, da gibt es dann keine Materie mehr, die sich zusammenziehen kann, weil das Universum viel zu schnell auseinanderfliegt. Oder aber es gibt gar nicht genug Zeit, dass das Universum irgendwo expandiert, weil die Gravitationskraft sofort dafür sorgt, dass alles wieder kollabiert. Also relativ kurze Universen, wie so eine Seifenblase, die mal kurz plopp machen und weg sind sie. Das ist das extremste Feinabstimmungsproblem, das wir in der Physik kennen, wie auch der Astrophysiker Lawrence Krauss zugibt und behauptet. Ein anderer Astrophysiker, Paul Davis, sagt auch, es ist ganz erstaunlich, was wir da an Treffsicherheit entdecken. Das wirkt wie ein Scharfschütze, der versucht, ein Ziel von etwa einem Zentimeter Durchmesser, also so eine 1-Cent-Münze, am anderen Ende des Universums zu treffen. Denn dann ist die Kugeloberfläche des ganzen Universums genau 10 hoch 60 mal so groß wie dieses 1-Cent-Münzenstück. Das ist eine Genauigkeit, die kann man sich im Grunde mit menschlichen Methoden gar nicht vorstellen. Die Größe des gesamten sichtbaren Universums verglichen mit einer 1-Cent-Münze. Wir sind ja schon überfordert, wenn wir uns die Größe einer 1-Cent-Münze im Verhältnis zum Kontinent Europa oder zum Land Deutschland vorstellen sollen. Aber hier geht es wohlgemerkt nicht um die Milchstraße oder andere Galaxien. Es geht tatsächlich ums ganze sichtbare Universum in seinem Durchmesser. Wenn man das Ganze in Masseform ausdrückt, dann kann man auch sagen, 1/10 hoch 60 der Masse des Universums, das ist ziemlich genau ein Haar. Also vielleicht nicht mein Haar, die sind vielleicht noch ein bisschen zu kurz, aber vielleicht ein normales, normal gestaltetes Haar. Das ist 1/10 hoch 60 der Masse des Universums. Man kann also sagen, um Haaresbreite wäre unser Leben gar nicht möglich gewesen, weil dann zu wenig Masse da gewesen wäre, um das Universum zusammenzuhalten, dass es nicht noch stärker auseinanderfliegt. Ein enorm fein abgestimmter Prozess nach aktuellem Stand der Forschung. Natürlich kann sich die Wissenschaft weiterentwickeln, aber im Moment können wir davon ausgehen, da ist eine wahnsinnige Feinabstimmung am Werk. Dazu kann man beliebig in die Tiefe gehen, zum Beispiel auf der Webseite des Instituts für Glaube und Wissenschaft, iguw.de, in der Textsammlung findet man eine Reihe von spannenden Texten zur Feinabstimmung der Naturkonstanten und zu den Elementarteilchen, wie die sich wiederum zu komplexeren Teilchen zusammensetzen können und was man da alles durchrechnen kann. Darauf verzichte ich jetzt zugunsten der Verständlichkeit. Wir haben schon gesprochen, nicht nur das Universum an sich muss fein abgestimmt sein, sondern auch die Faktoren, die zur Entstehung von Leben auf einem erdähnlichen Planeten führen, müssen fein abgestimmt sein. Das heißt, hier kommt nochmal was zusammen. Es gibt Websites, da werden diese Faktoren alle gelistet und man kommt auf über 100 Parameter. Also typischerweise auf, je mehr man forscht, desto mehr Parameter entdeckt man, die eigentlich erfüllt sein müssen. Und man kann nun zum Beispiel sagen, lassen Sie uns einfach annehmen, wir nehmen an, es reichen 150 Parameter, die notwendig sind, damit auf so einem Planeten wie der Erde Leben entstehen kann. Angenommen, mal ganz simpel, jeder Parameter hat eine Wahrscheinlichkeit von 10%. Das ist jetzt mehr oder weniger aus der Luft gegriffen, aber es ist sicherlich eher zu hoch als zu niedrig angesetzt. Das heißt, das ist eine optimistische Schätzung. Jeder Parameter mit einer Wahrscheinlichkeit von einem Zehntel von 10% erfüllt. Nun sagen wir noch, manche dieser Parameter hängen zusammen. Das heißt, sobald einer erfüllt ist, ist der andere auch erfüllt. Das heißt, wir nehmen noch eine statistische Abhängigkeit an und sagen dann, okay, 150 Parameter, jeder eine Wahrscheinlichkeit von 10%, von ein Zehntel, das wären 10 hoch minus 150. Und nun statistische Abhängigkeit, wir sind magnetisch und sagen 10 hoch 30 davon sind statistisch abhängig. Das heißt, wir können 10 hoch 30 wieder eliminieren. Wir sind schon wieder bei 10 hoch minus 120, immer noch eine kleine Zahl. Dann kommen noch Lebensdauerfaktoren, weil viele dieser Faktoren nur zeitweise erfüllt sind und auch schnell wieder verschwinden. Da kommen wir wieder auf 10 hoch minus 12, wie es manche Wissenschaftler ausgerechnet haben, angegeben haben. Und dann sagen wir noch, okay, es gibt etwa 100 Milliarden Galaxien im Universum. Das ist ein ganz guter Guess nach aktuellem Stand. Und in jeder Galaxie gibt es etwa 100 Milliarden Sonnensysteme mit Planeten. Also rechnen wir noch mit 100 Milliarden mal 100 Milliarden und haben dann das ganze Universum in der Gleichung drin. Und jetzt rechnen wir das alles aus. 10 hoch minus 150 mal 10 hoch 30 mal 10 hoch minus 12 mal 10 hoch 11 mal 10 hoch 11. Also damit haben wir alle Galaxien und alle Planeten, die es schätzungsweise im Universum gibt, mit drin. Wir kommen immer noch bei 10 hoch minus 110 an. Und selbst wenn wir uns irgendwo um einen Faktor 10 verschätzt haben, wir kommen immer noch auf 10 hoch minus 100, 10 hoch minus 90 oder irgendwas. Also diese Gleichung lässt sich ganz schlecht wirklich Richtung einer 1 bewegen. Wir sind fast bei 0. Es gibt also eine ganz, ganz, ganz geringe Chance, dass überhaupt Leben in diesem Universum entstehen kann, wenn alles mit natürlichen Dingen zugeht. Nun wird, hoffe ich, das Gegenargument gebracht, naja, aber Moment mal, wir wissen ja, dass wir hier sind, deswegen muss das Universum ja auch so sein, wie es ist, sonst wären wir ja gar nicht hier. Das ist logisch völlig richtig, das nennt man das anthropische Prinzip, also das Prinzip, das davon ausgeht, der Mensch existiert und deswegen muss das Universum auch die Eigenschaften haben, dass der Mensch existieren kann. Logisch ist das richtig, denn sonst könnten wir nicht hier sein. Kausal gesehen, also naturwissenschaftlich, ist das natürlich eine falsche Argumentation, denn wir sind ja nicht die Ursache für die Existenz des Universums, sondern das Universum ist die Ursache dafür, dass wir hier sein können. Das heißt, physikalisch ist es keine Erklärung, es ist lediglich eine logische Tautologie. Was bleibt nun als Erklärung rein philosophisch gesehen? Wenn wir uns mit so einer riesigen Feinabstimmung konfrontiert sehen, dann gibt es einige Wissenschaftler, nicht viele, aber einige Wissenschaftler, die sagen, so what? Einmal Lotto gespielt und eben gleich den Sechser mit Zusatzzahl abgeräumt. Es ist ein riesiger Zufall, aber kann halt auch mal passieren. Auch mal ist gut gesagt, denn man geht dann davon aus, es gibt nur ein Universum und es passt eben genau. Deswegen die meisten Wissenschaftler sagen, nee, also diese Genauigkeit, die ist so exakt, dass nicht davon auszugehen ist, dass das einfach mal so durch Zufall passiert. Deswegen tendieren die meisten Wissenschaftler zu einer von zwei anderen Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre, es gibt tatsächlich jemanden, der sehr, sehr mächtig ist und sehr, sehr intelligent ist und der dieses Universum in die Existenz gerufen hat. Die Alternative dazu ist, dass es eben nicht nur ein Universum gibt, sondern dass es irgendwie so eine Art Kochtopf gibt, der ständig neue Universen hervorblubbern lässt. Die meisten davon sind einfach falsch, da gibt es kein Leben oder die zerplatzen wieder wie eine Seifenblase und sind daher irrelevant. Und wir sind eben genau in so einem Universum, in dem alles passt. Das Grundproblem bei dieser These ist allerdings, auch hier begeben wir uns nun schon in den Bereich der Metaphysik hinein. Das heißt, es ist kein naturwissenschaftliches Argument mehr, sondern es ist ein philosophisches, ein weltanschauliches Argument. Denn diese anderen Universen, die sind nicht beobachtbar. Wir haben keine Möglichkeit, aus unserem Universum hinauszuschauen. Wir sehen nicht mal unser eigenes Universum vollständig. Das heißt, wir landen hier auch in der Philosophie, in der Weltanschauung. Und genauso wie man auch bei der Konzeption eines Schöpfers, der das Universum geschaffen hat, ebenfalls in der Weltanschauung und in der Religion landet. Wir haben es also hier mit gleichberechtigten philosophischen Ansätzen zu tun, wo die Frage ist, welcher ist jetzt plausibler? Das andere Problem bei dem Multiversumsansatz ist allerdings, dass dieser Ansatz wiederum die Abstimmung nicht ganz los wird. Denn selbst wenn es mehr Universen gibt, die immer wieder erzeugt werden, dann brauchen wir einen Mechanismus, der diese Universen erzeugt. Und dieser Mechanismus kann nicht irgendwie geartet sein, sondern der muss bestimmten Gesetzmäßigkeiten, wenn man zum Beispiel von der Stringtheorie ausgeht oder von anderen Theorien, muss der befolgen, damit überhaupt ein Universum wie unseres erzeugt werden kann und nicht immer nur die gleichen Seifenblasen-Universen, die nach weniger als einer Sekunde wieder zerplatzen. Das heißt, man verschiebt letztendlich die Feinabstimmung vom ersten Stock ins Erdgeschoss, von unserem Universum in den Mechanismus, der unser Universum erzeugt haben soll. Man kommt aber von der Feinabstimmung nicht weg, man wird sie nicht los. Das heißt, selbst wenn es viele Universen gibt, bleibt die Frage nach dem Schöpfer trotzdem genauso bestehen. Ich möchte den Quantenphysiker John Polkinghorne, der später Priester geworden ist und vor einigen Jahren gestorben ist, während der Corona-Zeit, zitieren in seinem Buch One World. Da sagt er, wir sollten diese Spekulationen als das erkennen, was sie sind. Metaphysik, gemeint ist die Multiversumshypothese. Es gibt keinen rein wissenschaftlichen Grund dafür, an ein Ensemble von Universen zu glauben, also an mehr als ein Universum. Eine mögliche Erklärung gleichwertiger intellektueller Redlichkeit, also ebenfalls das gleiche metaphysische Standing, die meiner Meinung nach aber zudem sparsamer, also weniger Zusatzannahmen braucht und eleganter ist, weil sie nicht unendlich viele Universen postulieren muss, wäre, dass diese eine Welt die Wirklichkeit ausmacht. Nämlich diese eine Welt, die wir tatsächlich auch physikalisch, naturwissenschaftlich wahrnehmen und messen können. Und zwar, die Wirklichkeit ausmacht. Und warum? Weil sie durch den Willen eines Schöpfers geschaffen ist. Jemand, der wollte, dass wir hier sind, und jemand, der konnte, der es bewerkstelligen konnte, dass wir auch tatsächlich dann hier sein können. Diese Auffassung stimmt zum Beispiel auch Nobelpreisträger Arno Penzias zu, der den Nobelpreis für die Entdeckung der kosmischen Hintergrundstrahlung bekommen hat. Er sagt, die Astrophysik verweist uns auf ein singuläres Ereignis, damit ist der Urknall umschrieben, ein Universum, welches offenbar aus dem Nichts erschaffen wurde, das sehr fein ausbalanciert sein muss, also fein abgestimmt sein muss, um exakt die Bedingungen für die Existenz von Leben bereitzustellen. Ein Universum mit einem zugrunde liegenden, und er sagt, man möchte sagen, übernatürlichen Plan, weil man braucht jemanden, der dieses Universum steuern kann, mit Informationen ausstatten kann, ja, der sein Wort in dieses Universum hineinsprechen kann. Das kommt schon ganz nah ans Neue Testament letztendlich ran. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und ohne dasselbe, ohne das Wort, ist nichts geworden, was existiert. Ich möchte also am Ende dieser dreiteiligen Vortragsreihe nochmal zusammenfassen. Sind wir allein im Universum? Eine Frage, die uns als Menschen ganz oft umtreibt. Die Naturwissenschaft kann durchaus Spuren von Intelligenz untersuchen. Das sehen wir zum Beispiel bei der Suche nach außerirdischem Leben. Das sehen wir in der Archäologie und das sehen wir in der Forensik. Ja, wenn es um Gerichtsverhandlungen geht, war es Unfall, Zufall oder war es Mord? War das Ableben einer bestimmten Person geplant? Jeden Sonntagabend im Tatort, immer wieder. Und dann muss man einen Indizienprozess führen, auf der Basis der Daten, die man hat. Ist die Ursache für eine Handlung oder für einen Zustand die bloße Materie, die Kräfte von Zufall und Notwendigkeit, oder steckt da offenbar gezieltes Management dahinter sozusagen, intelligente Planung? Intelligenz kann Zwecke herbeiführen durch rationale Planung. Und ich denke, wenn wir uns anschauen, was in diesem Universum alles an Faktoren zusammengekommen ist, damit wir auf diesem wunderbaren blauen Planeten existieren können, dann muss ich manchmal Darth Vader zustimmen, der sagt, ich finde ihren Mangel an Glauben verstörend. Natürlich nicht mit allzu gutem Ausgang für sein Gegenüber, das ist ganz anders im christlichen Glauben, wo es die Einladung gibt für jeden, ins Staunen zu kommen, daran anzufangen, daran zu glauben, dass es jemanden gibt, der es gut mit uns gemeint hat. Und was ich da zusätzlich interessant finde, dass es durchaus atheistische Forscher und Wissenschaftler gibt aus verschiedenen Disziplinen, die genau in diese Richtung weitergedacht haben, die ins Zweifeln am Naturalismus gekommen sind. Bekanntes Beispiel ist Professor Thomas Nagel von der New York University, der ein Buch veröffentlicht hat, Geist und Kosmos im Jahr 2012, warum das materialistische, neodarwinistische Konzept der Natur mit ziemlicher Sicherheit falsch ist. Er sagt, wenn wir uns anschauen, Bewusstsein, Rationalität, Moral, das sind Eigenschaften unseres Universums mit einem rein materialistischen Forschungsparadigma einfach nicht ausreichend erklärt werden können in ihrer Existenz. Inklusive noch Informationen zur Entstehung des Lebens, die er aber nur relativ kurz am Rande streift in diesem Buch. Oder Professor Anthony Flew, ein Philosoph, der bekannt dafür war, dass er keine Debatte mit christlichen Philosophen ausgelassen hat, um ihnen zu zeigen, naja, das ist nicht weit hergeholt, euer Glaube, der Atheismus ist viel plausibler. Er hat im Jahr 2005 ein Buch geschrieben, There is no God, und das No durchgestrichen und durch A ersetzt. Also es gibt einen Gott. Und auf Seite 88 schreibt er, meine Übersetzung, jetzt glaube ich, dass das Universum von einer unendlichen Intelligenz hervorgerufen wurde. Warum? Dies ist das Bild der Welt, wie ich es sehe, das sich aus der modernen Naturwissenschaft ergibt. Also er geht nicht von einer Offenbarung wie der Bibel aus, sondern er sagt, wenn ich mir rein die Naturwissenschaft anschaue, dann gibt es Indizien, die dafür sprechen, es muss einen Schöpfer geben. Wer auch immer das ist. Erstens die Tatsache, dass die Natur Gesetzen gehorcht. Zweitens die Dimension des Lebens, intelligent organisierte, zweckorientierte Wesen. Und drittens die Existenz der Natur selbst. Wir müssen dem Argument folgen, wohin auch immer es führt. Das ist sein platonisches Prinzip und für ihn führte es weg vom Atheismus hin zu einem Theismus, einem persönlichen, unendlichen, allwissenden, fast allmächtigen Gott. Ein aristotelischer Gott, noch ohne Offenbarung. Nun ist natürlich die Frage, wie finden wir raus, wer dieser Gott ist? Gut, das können wir nicht naturwissenschaftlich herausfinden, genauso wenig wie ich herausfinden kann, wer meine Frau ist, wenn ich sie vermesse, ihr Gewicht aufnehme, ihre Größe aufnehme und so weiter. Da kann ich Eigenschaften meiner Frau natürlich herausfinden, aber wenn ich wissen will, wer sie ist als Person, mit ihrem Denken, mit ihrem Fühlen, dann brauche ich Kommunikation, dann muss ich reden. Und genau das ist die große Frage, wenn es einen Schöpfer gibt, dann hat er sich doch offenbar auch mitgeteilt, wenn er uns schon als kommunikationsfähige Wesen geschaffen hat. Und das ist natürlich auch ein ganz großes Thema in diesem Podcast, Glauben, Denken. Wie hat Gott sich mitgeteilt in seinem Wort? Was können wir über Gott wissen, weil er es uns mitgeteilt hat? Das hat dann zu tun mit der Glaubwürdigkeit der Bibel und mit diesen ganzen Fragen. In diesem Vortrag sind wir allein im Universum, möchte ich an dieser Stelle aufhören und nochmal zusammenfassen. Die Existenz von UFOs ist enorm spekulativ. Ich persönlich halte es aus physikalischen Gründen für sehr, sehr unwahrscheinlich, ja für nahezu ausgeschlossen, dass es Aliens gab, die uns auf der Erde hier besucht haben. Auch wenn es manche Phänomene gibt, die aber auch ganz gut anders erklärt werden können. Zweitens, sogar wenn wir auf andere Planeten gucken, Exoplaneten, die wir angeschaut haben, unsere zweite Podcast-Folge, dann ist die Existenz extraterrestrischen Lebens dort auch relativ unwahrscheinlich, weil es eben so viele Faktoren gibt, die nötig sind, zumindest dass intelligentes Leben existieren kann. Vielleicht gibt es irgendwo bakterielles Leben. Das würde ich noch für plausibler halten, aber intelligentes Leben ist doch ziemlich ausgeschlossen in der aktuellen Phase des Universums. Und drittens, wenn wir uns unser Universum anschauen und unser Sonnensystem, dann stellen wir fest, dass sowohl das Universum als auch unser Sonnensystem extrem genau auf die Existenz intelligenten, menschlichen Lebens abgestimmt sind. Kleinste Veränderungen würden dazu führen, dass wir nicht mehr da sind. Das heißt, es scheint einen Zweck zu geben. Und wo es einen Zweck gibt, da gibt es auch jemanden, der einen Zweck haben kann. Also jemand, der intentional denken kann, der einen Willen hat und jemand, der offenbar auch den Verstand hat, diesen Zweck umzusetzen und das Ganze in die Realität zu bringen. Deswegen glaube ich, sind wir allein im Universum? Nein, nicht, weil ich glaube, dass es irgendwo Aliens gibt, sondern weil ich glaube, da gibt es jemanden, der uns gewollt hat, der es gut mit uns gemeint hat, der wollte, dass wir hier sind, der wollte, dass du hier bist, der du jetzt dieses Video anschaust. Und es lohnt sich für dich, darüber nachzudenken, ob dieser jemand vielleicht noch mehr mit dir vorgehabt hat, nämlich eine Beziehung mit dir anfangen möchte, weil er dich nicht einfach nur aus Spaß geschaffen hat, sondern weil er dich ganz gezielt geschaffen hat. Im Alten Testament heißt es in Jeremia 31, ich habe dich je und je geliebt. Darum hört meine Treue zu dir nicht auf. Was für eine Perspektive für mein eigenes Leben, wenn in diesem wunderbaren Universum, das so fein abgestimmt ist, auch ein Plan für mein eigenes Leben existiert. Jemand, der mich liebt, der allmächtig ist und der eine Beziehung mit mir haben möchte und der mir auch einen Sinn in meinem eigenen Leben gibt. Für mich war das eine ganz spannende Entdeckung in meinem Leben und meine Einladung gilt. Trau auch du dich, diese Einladung anzunehmen und dich darauf einzulassen, dem näher nachzuspüren und diese Identität anzunehmen, ein Kind Gottes zu werden. Mehr dazu im Neuen Testament. Und natürlich auch in diesem Podcast glaubendenken.de, der das Neue Testament unter anderem auch analysiert und erklärt und verständlich macht. Wenn euch das gefällt, liked uns gerne und verlinkt uns. Vielen Dank.